Es ist Samstag, der 4. Juli 2026 und wir bringen jetzt eine Sondersendung zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Kontrafunk ist bekanntlich ein Radiosender für ein schweizerisches, österreichisches und deutsches Publikum. Also warum feiern wir die USA? Wir würden ja kein Jubiläum irgendeines anderen Staats, außer unsrigen, so ausführlich würdigen. Also warum die USA? Zunächst mal, weil es sich um ein Vierteljahrtausend handelt. Das ist in der Menschheitsgeschichte einfach eine ungeheure Zahl. Zweitens, und da greife ich unserer Diskussion schon ein bisschen vor, aber ich will das gewissermaßen als Bekenntnis an den Anfang stellen, die USA sind nicht bloß ein Land, sondern eine Idee. Es ist die Idee einer Freiheitsordnung, der die ganze Welt sehr viel verdankt. Über diese staatlich verfasste Freiheitsidee werden wir gleich ausführlicher reden. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich begrüße unsere USA-Korrespondentin Susanne Heger in Florida. Den Literaturwissenschaftler Professor Jochen Hörisch, der einige Zeit an verschiedenen amerikanischen Universitäten gelehrt hat, sowie meinen Kollegen Colin McMahon von der Kontrafunkredaktion. Er ist Deutsch-Amerikaner und hat eine Reihe Bücher über aktuelle politische Skandale in den USA und weit darüber hinaus geschrieben. Aber um aktuelle politische Skandale soll es jetzt am allerwenigsten gehen, sondern unser Thema ist die zivilisatorische, technische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Erfolgsgeschichte dieser Vereinigten Staaten. Susanne, lass uns ganz impressionistisch anfangen. Wann und wie bist du in die USA gekommen und vor allem warum?
Also, dass ich richtig hier lebe, muss ich sagen, ja, ein Virus gab den Ausschlag. Ich habe Covid sowohl in den USA als auch in Deutschland erlebt. Ich bin während der Covid-Zeit viel hin und her gereist und habe immer gedacht, in Deutschland, wo ich damals lebte, ich konnte mit dem Kopf schütteln, weil alles wurde mir als alternativlos geschildert, während man mir sagte, in Florida sterben sie wie die Fliegen. Ich habe in Florida eine andere Einstellung erlebt. Ich habe hier erlebt, dass man die Leute hat leben lassen. Man konnte leben, man konnte sich schützen, man wurde informiert. Man hat aber selber entscheiden dürfen, wie man mit seinem Leben umgeht. Das ist für mich etwas Grundsätzliches in Amerika, die Eigenverantwortung, die ich als Bürger für mich habe, dass nicht die Regierung mir etwas überstülpt und damit meint, es besser zu wissen, als ich es weiß. Und letzten Endes hat das den Anstoß für mich gegeben, zu sagen, ich mache es jetzt einfach, ich packe meine Koffer. Mit 4 Koffern sind wir ganz hier rüber und wohnen jetzt seit 4 Jahren durchgehend hier.
Also Auswanderung oder sagen wir mal noch eine Stufe vorher, Ortswechsel zunächst mal, um irgendeiner unguten Sache in der Heimat zu entgehen. Das ist ja auch ein klassisches Motiv seit vielen Jahrhunderten, auch von Leuten, die in die USA gehen. Aber da kommt ja jetzt noch was anderes dazu, nämlich die USA. Also bis jetzt haben wir verstanden, dass du einer Sache entgehen wolltest. Aber was ist denn an den USA so attraktiv? Und vielleicht mal ganz kurz die ersten Eindrücke, als du dann, also ich nehme an, du warst schon vorher dort gewesen, du kanntest also das Land ein bisschen.
Ja, natürlich. Seit vielen Jahren haben wir Reisen unternommen. Wir hatten bereits eine Wohnung hier. Was mich immer fasziniert hat, war dieses Easygoing, dieses Leben und Leben lassen, dieses Glauben an die unveräußerlichen Rechte, die ja schon im Gründungsdokument der Independence Declaration stehen. Du hast eine Freiheit, du willst Glück haben, du hast das Recht darauf, nach Glück zu streben. Und mir scheint es einfach so, dass die Amerikaner, die haben tatsächlich das Gefühl, wenn ich nach etwas strebe, wenn ich etwas will, kann ich es erreichen? Diese Mentalität vom Tellerwäscher zum Millionär ist natürlich hier auch nicht so einfach, wie es sich in Filmen darstellt. Aber letzten Endes hat man das Gefühl, ich kann hier noch alles erreichen. Und dieses Gefühl wird einem gegeben von allen Amerikanern rund um mich herum, jeden einzelnen Tag.
Also bevor wir gleich über Glück und Freiheit losphilosophieren, Jochen Hörisch, vielleicht dieselbe Frage zunächst mal. Wie sind Sie dahin gekommen? Ist ja jetzt schon ein bisschen her. Wo waren Sie und was waren Ihre ersten Eindrücke, falls Sie sich noch erinnern?
Noch hoffe ich nicht, ganz für Alzheimer zu sein und wirklich entscheidende Ereignisse meines Lebens noch gut erinnern zu können. Ich war zu einer Vortrags-Rundreise in den USA, das muss so 1993 gewesen sein, und wurde von einer Uni zur nächsten gereicht. Und das führte dann dazu, dass ich 96 an der UVA, University of Virginia in Charlottesville, war. Ein entscheidendes Semester, und eitel wie ich bin, erwähne ich auch gerne, dass das gut gelaufen ist, so gut, dass ich dann einen Ruf dorthin kriegte, den ich gerne angenommen hätte. Aber jetzt will ich Sie nicht mit deutschen Hin- und Her-Geschichten belämmern. Daran ist es gescheitert, eher von deutscher Seite aus. Und dann war ich 99 in Princeton. Ich hoffe, Sie sind alle beeindruckt. Und dann nochmal 2002 in Bloomington. Nun machen ein 3 Semester als Visiting Professor in den USA nicht zu einem US-Spezialisten. Und mir ist klar, wie privilegiert die Lebensformen und die Diskussionslagen an den Campus-Universitäten sind. Seien sie staatlich oder privat. Charlottesville ist eine staatliche Universität, University of Virginia. Aber ich war eben wirklich sehr, 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 wie Sie auch, Frau Heger, beeindruckt von der Freundlichkeitskultur, von der Initiative, von den Freiheitsspielräumen, von dem Witz, übrigens auch von der durchaus alteuropäischen Bildung, die da an der Ostküste vor allen Dingen herrscht. Und mein Gott, seitdem bin ich Fan der USA und weiß zugleich, was dort alles hochgradig problematisch ist. Alle kommen ja in etwa zu denselben Schlussfolgerungen. Wenn man liest, was jetzt so 250 Jahre USA geschildert wird, sagen alle, großartiges Land, wäre aber nicht der Umgang mit den Indigenen, nennen wir sie getrost Indianer, mit den Schwarzen, mit der Sklaverei, mit all den Interventionen, die gescheitert sind, mit der brutalen Machtpolitik der USA und dergleichen mehr. Also ich komme zu dem nicht sehr originellen Schluss, dass die USA ein großartiges Land sind, mit zum großen Teil auch abgründigen Dimensionen.
Ich hake mal ein bei der alteuropäischen Bildung. Da sind ja tatsächlich viele überrascht, dass es sowas gibt, dass es tolle Universitäten gibt in den USA, weil wir, ich sage jetzt mal auch zu unseren Hörern in der Schweiz und in Österreich, wir sind hier lauter Bundesdeutsche, die ein Spezialverhältnis zu den USA haben, selbstverständlich wegen des Krieges und auch in der Nachkriegszeit, weil man, na, als gelernter Konsumkritiker natürlich gegenüber den USA eine riesige Skepsis hatte. Also das übliche Bild war, die haben keine Kultur, ja, schlicht und einfach. War das auch ein Vorurteil, was Sie mitgebracht haben aus Deutschland, Herr Hörisch?
Wenn ich das hatte, und im Rückblick will ich mich da schlauer machen, als ich bin, dann habe ich das nach einigen Wochen ablegen müssen. Mir ist auch sehr schnell klar geworden, wie stark die wirklich saudumme Politik der Nazis, sie waren ja nicht bloß grauenhaft, sie waren auch dämlich, dafür gesorgt haben, dass eine sehr, sehr produktive Immigrantenschicht in die USA gegangen ist. Also immer wiederum die Vorstellung, die Nazis hätten die Atombombe bauen können. Nein, Teller und so Leute gingen eben in die USA. Das galt natürlich auch für Intellektuelle wie Hannah Arendt oder Adorno oder Bloch. Alle klugen linken Intellektuellen gingen ja nicht in die Sowjetunion. Gott sei Dank nicht, sie hätten das kaum überlebt. Sagen wir Leute wie Brecht oder Bloch, die ja unverdächtig sind, große Kapitalismusfans zu sein, waren schlau genug, in die USA zu gehen. Das sorgte für einen Drive in den 30er, 40er, 50er Jahren, der enorm ist. Und die USA waren ja auch immer multikulturell und multiethnisch. Also egal, ob man Italiener war, Ire, Deutscher, Franzose, Engländer natürlich. Es war der berühmte Melting Pot, das ist das Schlüsselwort. Und das hat ja funktioniert. Und die Produktivität solcher multikulturellen, multiethnischer Geschichten, die konnte man eben in den USA hautnah erleben. Ich weiß noch, wie erstaunt ich war, um es anekdotisch auf den Punkt zu bringen, dass der Mittelalter-Spezialist an der Universität in Charlottesville ein Schwarzer war. Jackson hieß der, und das war der große Spezialist für mittelalterliche Epik und für Minnelieder. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, und ich bin aber einigermaßen erstaunt und bekehrt wiedergekommen. Ein Schwarzer lehrt mittelhochdeutsche Literatur.
Gestatten Sie mal, dass ich mit einer Anekdote auch noch aufwarte, was mich und mein Verhältnis zu den USA betrifft. Ich bin ja ein deutsches Nachkriegskind. Ich bin in den 60er Jahren groß geworden in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main war ja ein großes Nest der amerikanischen Armee, und die waren in einem benachbarten Stadtviertel, wo wir als kleine 6-, 7-, 8-jährige Steppkes zwar keinen direkten Kontakt hatten, aber wir wussten eines: da in diesem Geschäft, wo nur die amerikanischen Soldaten einkaufen dürfen, PX hieß das damals, da in diesem PX, das hat mir ein Freund mal gezeigt und der hat mich mitgenommen, da steht ein Automat. Und dieser Automat, der hatte für einen Quarter Dollar, also das war damals in der Zeit 1:4 zur deutschen Mark, ein Quarter Dollar war dann also schon eine deutsche Mark, relativ viel Geld für einen kleinen. In diesem Automat gab es Sandwiches. Dreieckige, ganz labberige, mit viel Schinken und irgendwelchem Käse belegte und mit Mayonnaise bestrichene Sandwiches. Und wir hatten da nichts verloren. Davor am Eingang waren zwei Posten. Und ich sage jetzt bewusst nicht Schwarze, sondern das waren Neger. Man hat das damals auch vollkommen ohne Probleme gesagt. Das war ein normales Wort. Und die waren sowas von nett, wenn die uns Kleine da gesehen haben, dann haben die gezwinkert und gelacht und haben uns einfach durchgehen lassen. Obwohl die wussten, wir haben da drin nichts verloren und machten uns da an diesem Automaten mit den leckeren Sandwiches zu schaffen. So, das ist also der Beginn meiner Liebe zu den USA. Und dann kommt natürlich, jeder wird's wissen, der AFN hinzu für einen beginnenden Radiofan, American Forces Network. Die ganzen Radioshows, die man da gehört hat und wo man, obwohl man es in der Schule natürlich nicht gelernt hat, aber doch Englisch mitbekam, sozusagen mit der radiophonischen Muttermilch. So, genug geplaudert. Jetzt, Colin, wir haben ja dich als Amerikaner und Deutschen. Wie empfindest du diese Geschichten? Das kennst du ja wahrscheinlich alles vom Hörensagen, aber du bist auch eine andere Generation.
Ja, ich kenne das sogar live. Ich bin nämlich in diesen PXen und diesen Army Bases groß geworden. Also mein Vater ist 1961 nach Deutschland gekommen, weil er Philosophie studieren wollte, Schwerpunkt auf Husserl. War, glaube ich, der Erste, der seine Doktorarbeit auf Englisch an der Universität Innsbruck geschrieben hat. Und konnte dort also für die Amerikaner arbeiten, halbtags. Der Dollar war, wie du gesagt hast, 4 Mark wert. Und er hat einen Porsche und ein kleines Bauernhaus gemietet gehabt und konnte sehr viel Skifahren gehen. Das war also eine sehr schöne Zeit als Amerikaner in Deutschland. Und da sind mein Bruder und ich entstanden, als meine Mutter meinem Vater hinterhergereist ist nach Deutschland. Und so sind wir als Amerikaner im Umfeld der Army, nicht als Soldaten, aber auf den Army Bases und in den PXen und in den Läden dort groß geworden. Allerdings haben meine Eltern für die amerikanische Schule als Zivilisten zahlen müssen. Und da fiel also mit 5, 6 Jahren, als ich in die Schule kam, die Entscheidung so, du musst jetzt Deutsch lernen. Da ist die Schule nämlich umsonst. Und so bin ich auch zweisprachig aufgewachsen. Hab dann drüben studiert, weil meine Eltern die amerikanischen Universitäten und Colleges sehr hoch gehalten haben. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Ich finde es immer sehr schade, dass hier den Studenten sowas vorenthalten wird, dass wirklich alle auf einem Campus zusammen, auf einer riesigen Lern- und Partygemeinschaft zusammen wohnen und studieren und feiern können. Das war also die besten 4 Jahre meines Lebens in Pomona in Los Angeles, bis dann die Berliner Mauer gefallen ist. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das musst du dir angucken. Da stand ich vor der Entscheidung, bleibst du in Amerika oder gehst du nach Deutschland zurück? Und da kam diese Schlagzeile in der Los Angeles Times und da habe ich meine Koffer gepackt und bin wieder hergekommen.
Zu den Universitäten vielleicht doch noch ein Minütchen. Herr Hörisch, wenn man amerikanische Universitäten mit deutschen Augen betrachtet, dann staunt man ja zunächst mal. Das ist zwar ein bisschen fake, also es ist alles auf alt gemacht, sind alte Gebäude, die so ein bisschen das englische Cambridge oder gar Oxford zu imitieren suchen. Aber das Besondere natürlich sind diese Campuses und sind die Gebäude, die in einem so tadellosen Zustand sind, da ist doch kein Graffiti dran und kein amerikanischer Student käme auf die Idee, da Schmierereien anzubringen. Dann gibt es so Entspannungszonen oder Lernzonen mit Ledersesseln, die wären ja in Deutschland innerhalb von einem halben Jahr zerschlitzt und völlig kaputt. Also was ich sagen will, ist Bildung hochgehalten, sagte Colin. Das zählt dort was. Natürlich, es kostet auch eine Menge Geld.
Es kostet eine Menge Geld. Also es ist für viele einfach heute unerreichbar. Aber das hatte ja schon der Kollege Colin gesagt. Die Universität, der Campus in den USA, hat ja auch für diejenigen, die gerade als junge Leute ihre Familie verlassen haben, so etwas wie ein Aufnahmeangebot. Man hat eine familiäre Atmosphäre und man identifiziert sich mit seinem Campus in einer Art und Weise, die in Deutschland einfach nicht nachvollziehbar ist. Also ich bin, wenn man jetzt in den höchsten Institutionen ist, ich bin in Stanford, ich bin in Princeton, ich bin in Harvard, ich bin in New Haven, in Yale und was weiß ich nicht was. Das ist eine emotionale Identifikation, die Biografie und lebensbestimmend ist. Das ist ganz, ganz, ganz enorm. Also wenn er einmal mitgekriegt hat, wie so ein Commencement Day, also Semesteranfang, Semesterende, gefeiert werden, wenn alle dann den Gaun anhaben und dies und jenes in die Luft werfen als Identifikationssymbole, der merkt eben, dass die Universitätslandschaft in den USA vollkommen anders tickt als in Deutschland. Sie ist in jeder Weise einfach luxuriöser, wenn wir von den Ivy League-Universitäten, aber auch der Ebene drunter sprechen. Problem ist, Sie hatten es erwähnt, ganz, ganz, ganz profan, und da sind wir bei den Ambivalenzen der USA. Prächtig, herrlich, von einem Studium in Harvard oder Princeton oder in Stanford kann man nur träumen. Man muss es sich eben auch leisten können.
Aber das ist natürlich auch der Grund, warum das nicht mit Graffiti besprüht ist. Ja. Also ich weiß noch, damals wäre auch niemand auf die Idee gekommen, zu schummeln oder sowas. Also es war eine wirklich sehr ernste Angelegenheit, weil das eben mit einem gehörigen Investment verbunden ist, dort zu studieren. Und dort studiert auch keiner länger als 4 Jahre. Also das waren die Söhne von Milliardären, die vielleicht noch eine extra Runde dran gehängt haben. Ja. Also da studiert man zu Ende und da geht man ins Berufsleben.
Ich möchte dazu auch noch etwas sagen. Mein Mann ist hier in einem Golfclub. Da sind dann 15 Herren, sind es, glaube ich. Alles außer ihm sind Amerikaner. Und die haben jedes Mal ein Ritual, hat er mir erzählt. Bevor sie anfangen, Golf zu spielen, waschen sie sich ihre Hände und legen dabei ihre Universitätsringe ab, weil die würden sie beim Golfspielen stören. Und nach dem Golfspiel werden diese Universitätsringe, nachdem man erneut die Hände gewaschen hat, wieder angelegt. Das hat er mir einmal erzählt und gesagt, er hat sowas noch nie erlebt, wie das zelebriert wird. Alle Teilnehmer in seinem Golfclub haben diese Ringe. Und das ist für die ein stolzes Symbol. Ich war an dieser Uni oder ich war an jener Uni. Und das tragen sie bis heute. Diese Herren sind irgendwo in ihren 70ern. Bis heute tragen sie diesen Ring mit Stolz.
Also Community Building ist ganz wichtig. Das erlebt ja auch jeder, der als Fremder in die USA kommt und relativ schnell aufgenommen wird. Also in der Schweiz dauert es ein paar Generationen, bis man irgendwo dazugehört. In den USA dauert es ein paar Minuten oder Stunden und dann kann man sich schon irgendwie aufgenommen fühlen. Das ist das, vorhin hat jemand gesagt, die Freundlichkeit, ja, diese Freundlichkeitskultur. Gleichzeitig sagen die alten Europäer dann immer, ja, ja, das ist alles nur Oberfläche, das geht nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwie kommt man ja dann doch nicht ran an die Leute. Ich frage mich immer, oder jetzt frage ich mal euch, was ist denn damit gemeint?
Die Formulierung you are welcome, you are welcome, you are welcome ist ja in jedem zweiten Satz in den USA zu hören. Und ich denke, das ist auch ernst gemeint. Man ist willkommen, man fühlt sich willkommen. Ob man stärker oder schneller als in Deutschland in gewisse Kreise reinkommt, damit meine ich jetzt gar nicht sozial ehrgeizige Kreise, sondern dass man wirklich tiefe Freundschaften schließt, ich kann das eigentlich bestätigen. Ich kann nicht behaupten, dass das da eine Mauer gäbe, eine heimliche. Das scheint mir in Ländern wie Frankreich oder sowas viel, viel stärker zu sein. Also die Zirkel, auch die Universitären in Paris sind sehr viel stärker nach außen hin abgeschottet, als das in den USA der Fall ist. Und gerade deshalb, weil der Campus ja so ein familiär besetzter, emotionaler Bezirk ist, mit dem man dann verheiratet ist. Was Sie sagten, Frau Heger, hat mich ja an Eheringe erinnert. Nicht? Man geht ein Lebensbündnis ein mit dem Campus, auf dem man studiert hat. Ist ja das Entsetzen drüber so groß, dass Trump, der ja immer gegen den Deep State polemisiert hat, in die Universitäten reinsemmelt, als wollte er eine Karikatur von Deep State, der interveniert in Freiheitsräume, in Szene setzen. Nicht? Also die Universitäten sind, das brauche ich ja nicht lange auszuführen, im Panikmodus, weil einer die Freiheiten dieser Universitäten und die Schönheiten und die Möglichkeiten dieser Universitäten extrem bedroht, der genau behauptet, das Gegenteil zu tun, gegen den Deep State zu kämpfen. Er ist zumindest im Hinblick auf die Unipolitik selbst der Deep State. Wir wollen das mal in aller Klarheit benennen.
So, jetzt wird's politisch. Das ist total interessant, weil natürlich merken wir an dieser Stelle, dass die Sache zwei Betrachtungsweisen hat. Auf der anderen Seite nämlich, was an den Universitäten passiert. Das ist ja, Sie wissen es ja auch, Herr Hörisch, eine Ideologisierung, die natürlich total Richtung Wokeness, Richtung, also Colin hat das wahrscheinlich besser noch drauf. Wogegen wendet sich Trump, wenn er jetzt die Universitäten bedroht und denen das Funding entzieht?
Ja, da würde ich tatsächlich einwenden, dass diese Universitäten, die er bekämpft hat, erstens extrem antisemitisch durchseucht sind heutzutage. Also das ging ja eigentlich los mit diesen Pro-Palästina-Demos, die sich ganz klar auch gegen Juden, gegen jüdische Studenten gewandt haben, wo jüdische Studenten an der Columbia, an der Harvard und solchen Schulen wirklich regelrecht terrorisiert wurden unter Biden und das ein Jahr lang zugelassen wurde. Und als Trump ins Amt kam, er dagegen vorgegangen ist. Das fand ich nur richtig. Und dass eine Universität wie Harvard extreme Verbindungen zum Deep State hat, das wurde durch die Trump-Regierung dann aufgedeckt. Und diese Institutionen sind Privatschulen. Ja. Sie haben keinen Anspruch auf staatliche Förderung. Die haben ein riesen Endowment. Harvard hat Milliarden auf der hohen Kante. Die Tatsache, dass sie eine fatale Verbindung eingegangen sind mit CIA, State Department und dem sogenannten Deep State und jetzt auf diese, zum Beispiel die Harvard Kennedy School, ganz eng mit diesen Strukturen verwoben ist und die Trump-Regierung versucht hat, das da aufzubrechen, ist kein Angriff auf die Freiheit.
Also ich schüttle auch den Kopf über gewisse Tendenzen, die wir da haben. Wokeism oder Judith Butler ist für mich sozusagen die Inkarnation einer durchgeknallten Form von Intellektualität. Man kann ja Judith Butler mit den einfachsten Fragen eigentlich schon aus den Angeln heben. Wenn man sagt, alles ist Konstruktion, muss man kein großer Philosoph sein, um zu fragen, ist dann auch dein Satz, dass alles eine Konstruktion ist, das Alter, das Geschlecht und dergleichen mehr, eine Konstruktion oder nicht? Und dann kann sie gar nicht anders antworten, nein, das ist eine ontologische Offenbarungswahrheit. Also die Theorie ist sowas von schwach, dass man wirklich nur den Kopf schütteln kann. Ich sehe die Pathologien an den Universitäten durchaus, wie Sie auch, Herr McMahon. Aber mir kommt es einfach nur darauf an, dass man sozusagen auch in den USA ja Gott sei Dank Free Speech das Recht hat, Unsinn zu produzieren. Der Antisemitismus, der in gewissen Fraktionen des Campuslebens herrscht in den USA, ist mir einfach zuwider. Er ist aber auch sehr vielen Kollegen an den Universitäten selbst zuwider, die ja weitgehend auch jüdisch geprägt sind. Man muss sich immer wieder klar machen, der Anteil der Juden an der Weltbevölkerung ist 0,2%. Der Anteil an den Nobelpreisträgern ist 30%. Man kann sich mal wirklich fragen, wo kommt diese unglaubliche Produktivität her, die Juden aus den Universitäten zu vertreiben, hieße die Intellektualität dort auszurotten. Also ich stimme Ihnen in der Beschreibung der Krise zu, aber finden Sie, wenn Leute Unsinn sagen, darf man staatlich ihnen verbieten, Unsinn zu sagen? Ist das Ihre These? Wollen Sie darauf hinaus und sagen, Trump ist klasse? Weil er sagt, wo es längst geht, das dürft ihr sagen, das dürft ihr nicht sagen. Das scheint mir mit allen amerikanischen Impulsen, Free Speech, Freiheit, Pursuit of Happiness, ihr dürft machen, was ihr wollt. Da haben wir eine ganz andere Regelungsdichte in Deutschland und viele von uns, ich glaube wir alle vier, bewundern die USA, dass die Regelungsdichte da in den USA eigentlich geringer ist oder, ich wiederhole mich, geringer war und wir die Paradoxie haben, dass gerade einer, der die verteidigen will, sie abschafft, nämlich der Mensch heißt Trump.
Ja, tatsächlich ging es aber auch um diese Rassenquoten, die Diversity, Equity und Inclusion Geschichte, dass die Universitäten versucht haben, auf Biegen und Brechen möglichst viele schwarze Studenten in ihre Studentenschaft zu holen und dabei eklatant gegen zum Beispiel Asiaten diskriminiert haben. Ja, das gab ja eine Klage von asiatischen Bewerbern gegen die Harvard University, die nachweisen konnten, dass ein Asiate viel, viel bessere Noten bräuchte, viel, viel bessere Punktergebnisse als ein Schwarzer, um dort aufgenommen zu werden. Und das ist einfach eklatanter Rassismus. Und das sind die Sachen, die Trump-Regierung versucht hat abzuschaffen.
Ja, da stimme ich Ihnen vorbehaltlos zu. Das ist wirklich der Punkt. Die Frage ist bloß, überlässt man das Gerichten oder überlässt man das zu entscheiden dem Präsidenten? Und da wäre ich dafür, dass das Gerichte entscheiden. Und soweit ich damit vertraut bin, haben die das durchaus in dem Sinne, den sie als den richtigen andeuten, entschieden. Jetzt ist aber Trump ja auch derjenige, der bei den Gerichten interveniert und sagt, die Jurisdiktion soll nicht in die Rechte des Präsidenten eingreifen können.
So, das ist eine schöne Diskussion, wo wir jetzt gelandet sind, weil Das Thema Rasse ist, seitdem es die USA gibt, natürlich eingeschrieben in die Geschichte. Ich will mal noch, weil von der Zahl, der hohen Zahl der Juden gerade in einem Proportionsverhältnis die Rede war, hinzufügen. Also es leben in den USA 7 Millionen Juden. Das sind so viele Juden wie in Israel. Also das ist der zweitgrößte jüdische Staat auf der Welt. Ich habe mir ein bisschen die Zahlen aufgeschrieben, will sie bei der Gelegenheit mal loswerden. Die USA haben 350 Millionen Einwohner, sind damit der drittgrößte Staat auf der Erde nach Indien und China und sind wohl ungefähr 60% Weiße. Von diesen Weißen sind übrigens 12% deutschstämmig. Das wäre für uns jetzt auch noch ein interessanter Aspekt, den wir behandeln können. 20% Latinos, also Hispanics genannt, und 12% Afroamerikaner und 6% Asiaten. So, das ist das aktuelle Gebisch der in den USA lebenden Menschen. Und Free Speech war gerade die Rede von. Ganz wichtig, denn die Verfassung der Vereinigten Staaten sah das zwar noch nicht von Anfang an vor, aber dann gibt es diese berühmten Zusätze, die Amendments. Die Verfassung wurde ja 1787 verabschiedet, trat 1789 in Kraft mit diesen tollen Anfangsworten »We the people«. Und dann gab es mehrere Zusätze und diese Bill of Rights, die eben die Freiheitsrechte enthält, die Religions-, die Rede-, die Pressefreiheit, das kam 1791. So, Free Speech, ja, das ist ein Riesenunterschied natürlich. Man durfte auch in den USA jederzeit Hitlers Mein Kampf kaufen, man kann jeden Unsinn reden. Also es ist in den USA tatsächlich sehr schwierig, jemandem das Recht der Meinungsäußerung streitig zu machen. Es ist manchmal schwierig, wenn wir das aus europäischer Perspektive betrachten, ne? Weil diese unbegrenzte Art der Freiheitsliebe, die kennen wir so nicht.
Man sagt ja, dass das erste Amendment, also das Recht auf freie Rede, dass sie dann doch etwas zurückgezuckt sind und darum dann auch gleich das Recht auf eine Waffe eingereicht haben, nach dem Motto, naja, also wenn es dann zu viel, dann halt doch nicht. Was ich hier immer feststelle, wenn ich Nachrichten höre zum Beispiel oder wenn ich die News schaue, wie ungehemmt man über einen politischen Gegner redet, also Schwachkopf, wofür man ja in Deutschland eine Hausdurchsuchung bekommt, das ist hier gar nichts. Also die Biden-Family wurde durchgehend die Biden-Crime-Family, also die kriminelle Biden-Family genannt. Crooked Hillary oder der durchgeknallte Diktator Trump ist ein völlig normaler Umgangston in den Nachrichten, in den Zeitschriften. Es würde niemand auf die Idee kommen, da jetzt jemanden zu verklagen. Also gerade Trump, der hat sich da, glaube ich, ein sehr dickes Fell zulegen müssen, weil er sehr, sehr angegangen wurde von den Medien. Und das wird eingesteckt bei uns, also hier in den USA, weil man einfach sagt, ja gut, das ist halt deine Meinung, ich sehe das anders, aber ich gestehe sie dir zu. Darum kann man einem Amerikaner auch kaum erklären, dass in Deutschland der Kanzler seine Bürger verklagt, wenn die etwas sagen, was ihm nicht gefällt. Oder dass Robert Habeck, wie gesagt, für einen Schwachkopf eine Hausdurchsuchung veranlasste. Hier wird weit, weit Schlimmeres gesagt, ohne dass jemand einschreitet.
Wobei sich das leider auch ein bisschen verändert hat in dem Kulturkampf der Trump-Regierung. Ich kann mich noch erinnern, die American Civil Liberties Union, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die schon fast 100 Jahre alt ist, die hat in berühmter Weise in den 70er Jahren das Recht von Neonazis verteidigt, durch eine jüdische Gemeinde in Illinois zu marschieren. Obwohl sie eine linke Organisation war, hat sie sich für den Ku Klux Klan und für Neonazis und ihr Recht auf Meinungsäußerung eingesetzt. Das war eigentlich das Amerika, was ich so beeindrucksvoll fand, nach dem Motto, ich glaube nicht an das, was du sagst, aber ich werde dein Recht, es zu sagen, verteidigen. Und das hat sich geändert mit Trump und dieser Demo in Charlottesville, dass die ACLU die Entscheidung getroffen hat, nein, das ist jetzt zu extrem, was in unserem Land passiert, der Faschismus droht und wir müssen jetzt anfangen, hier Partei zu ergreifen. Und das ist leider verloren gegangen. Das hat das Land wirklich auch nachträglich verändert.
Nun, ich finde, es ist ja aufschlussreich, was Sie sagen in Hinblick auf den Stil der Auseinandersetzungen in der Politik. Haben wir natürlich immer noch Höflichkeitsregeln. Wenn Joschka Fischer im Bundestag sagt, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein A, dann wird er zu Recht, finde ich, für ein paar Sitzungen ausgeschlossen. Das darf man im Parlament nicht sagen. Das ist dann einfach keine feine Rhetorik eines feinen Mannes. Das Erschütternde ist ja, dass wiederum Trump es ist, der einer Journalistin im Oval Office, die ihm eine sinnvolle Frage stellt, sagt, be quiet, Piggy. Nicht? Also sich vorzustellen, Merz würde sagen, halt die Schnauze, Schweinchen, zu einer Journalistin. Das ist nicht gerade sozusagen der Level, auf dem man sozusagen politische Auseinandersetzungen prägen sollte. Oder wenn er verhandeln will mit dem Iran und sagt dann schriftlich, also auf seinen X-Plattformen, crazy bastards, ich bombe euch in die Steinzeit zurück, wenn ihr nicht macht, was ich will, dann ist das, würde ich mal sagen, stilistisch ein großes Problem. Für mich ist immer noch die Definition des feinen Konservativen, dass er sich aufregt über Linke, die einfach Höflichkeitsregeln nicht gelernt haben in der Tanzstunde und sich nicht dran halten, die Leute beleidigen und dergleichen mehr machen. Wir haben ja in den USA eben doch im Prinzip die Verteilung, dass wir mit Michelle Obama sagen können, when they go low, we go high. Wenn die Standards der Höflichkeit unterbieten, dann machen wir bei dem Spielchen nicht mit. Sondern dann halten wir die alten Höflichkeits- und Anerkennungsregeln, die die USA ja so charmant gemacht haben, ein. Aber ich muss Ihnen leider, leider zustimmen, wir haben eine Verwahrlosung der Politrhetorik und des Stils in der politischen Auseinandersetzung in den USA, die atemberaubend ist und die einem wirklich schwere, schwere Sorgen bereiten kann. Wenn einer von Ihnen sagt, Trump ist da ein Ideal, der wirklich feine Rhetorik, wie sie etwa noch Reagan beherrscht hat, wieder instand setzt, dann sagen Sie es laut und deutlich, dann ist mir das entgangen. Ich habe ihn immer als einen unerzogenen Rüpel wahrgenommen, der überhaupt und gar nicht dem Schema des feinen Konservativen entspricht. Ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen, keiner würde mich dafür belangen. Ich kann den Frauen zwischen die Beine greifen, wann immer ich will, warum denn eigentlich nicht? Also das hat doch mit Konservativsein, mit Rechtssein schier überhaupt gar nichts mehr zu tun. Trump trägt zur Verwahrlosung der besten Impulse der amerikanischen Kultur bei, dass man wirklich nur noch kotzen kann.
Ich glaube, es gibt kaum jemanden in den USA, der Trump eine feine Sprache der Diplomatie unterstellt. Dafür hat er zum Beispiel eher J.D. Vance oder Marco Rubio, die durchaus auch sehr deutlich sind, aber in einem gehobeneren Ton.
Da stimme ich Ihnen zu. Aber da gehört auch nicht viel dazu, das gehobener zu machen als Trump. Ja.
Trump ist ja der Elefant im Porzellanladen, deshalb hat man ihn ja geholt.
Aber man darf nicht vergessen, wir haben über Universitäten geredet, wir haben über die Ausbildung in Amerika geredet. Wir reden da aber von einer kleinen Elite. Der Großteil des amerikanischen Volkes hat eben nicht an einer Uni studiert. Und was Trump kann, mit seiner Ausdrucksweise, mit seiner Rede, er erreicht jeden. Man versteht ihn. Mir sagen hier Einwanderer, die erst seit ein paar Jahren in Amerika sind, die sagen zu mir, weißt du was, wenn die Demokraten reden, da verstehe ich noch nicht mal ein Drittel. Da verstehe ich fast gar nichts. Wenn Trump redet, verstehe ich jedes Wort. Was der sagt, ist einfaches Englisch. Das verstehe ich. Das ist vielleicht etwas, er ist rüpelhaft. Kein Zweifel. Die Trump-Fans selber sagen, ich nehme nicht wörtlich, was er sagt, ich nehme aber für bare Münze, was er tut. Aber dass er mit diesen oft rauen Worten das amerikanische Volk erreicht, ist, glaube ich, auch unzweifelhaft.
Das Ganze war ja das Resultat einer Kampagne gegen die Rechten, die sich in den Mainstream-Medien verfestigt hat, wo jeder republikanische Kandidat im Prinzip als Rassist und als potenzieller Sklavenhalter bezeichnet wurde. Das wurde gegen John McCain gemacht 2008. Das wurde sogar gegen den windelweichen Mitt Romney gemacht. Man hat Mitt Romney unterstellt, als er gegen Obama angetreten ist, er würde die Sklaverei wieder einführen wollen. Und irgendwann hat es den Republikanern einfach im Prinzip ein bisschen die Sicherung rausgehauen, dass sie gesagt haben, so, wir brauchen jetzt einen, der sich das nicht mehr gefallen lässt, der sich nicht höflich entschuldigt bei jedem Rassismusvorwurf, sondern der da einfach kontert. Und jetzt sind wir bei Donald Trump gelandet. Aber die Republikaner sagen, die anderen haben angefangen.
So, das ist auch ganz gut, dass wir bei Donald Trump gelandet sind, weil man kann ihn ja auch als, und ihr habt es getan, Archetypus beschreiben. Irgendwo ist er der Wilde, der Rüpelhafte, der Hemdsärmelige Ami, par excellence. Natürlich, gerade auch in den USA gibt es extrem viele Standards der Höflichkeit. Jochen Hörisch hat es gut beschrieben. Ich sehe das ja auch in der Kleidung. Also Amerikaner sehen ja manchmal unsäglich aus, aber gleichzeitig bei offiziellen Anlässen haben sie ein sehr viel strengeres Gespür. War früher auch im Büro so, dass man also ohne Schlips doch keine Büroarbeit verrichtet hat. Also das fällt sehr auseinander, das Förmliche und sozusagen das Unförmige gehört möglicherweise auch dazu. Also ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann. Ist das typisch amerikanisch, was Trump da abzieht? Ich habe euch so ein bisschen verstanden, das sei so. Ich will einhaken beim Thema Waffenbesitz. Das ist ja gerade von Susanne gewissermaßen als Reaktion auf diesen ersten Zusatzartikel der Rede- und Pressefreiheit gesagt worden. Sie hätten dann gewissermaßen, damit das nicht ausufert, da mit der Rede- und Pressefreiheit dann gleich im zweiten Amendment den Waffenbesitz da eingeführt. Das ist sehr interessant. Also der Umgang mit Waffen, selbstverständlich, der ist für viele Europäer, außer für die Schweizer, unverständlich, dass man also ein ganzes Land so einfach unter Waffen halten kann. Es hat natürlich sehr viel mit der Geschichte zu tun und wir sind ja eigentlich zusammengekommen, um über amerikanische Geschichte zu diskutieren. Die Freiheit, die die Amis haben, konnten, wie jede Freiheit, auch in Europa damals, konnte ja nur mit Waffengewalt erkämpft werden. Also die Demokratie ist durch Volksbewaffnung nur möglich. Das ist etwas, was man bei uns inzwischen ja vergessen hat, aber ich merke, dass es natürlich auch tief ins soziale Gewebe und in die Umgangsformen in den USA hineinwirkt. Vorhin haben mehrere von euch festgestellt, wie höflich die Amerikaner eigentlich, wenn sie sich noch gar nicht kennen, wenn sie sich auf einer Autobahnraststätte sehen und nur grüßen. Also es ist natürlich immer sehr freundlich, sehr höflich, immer nach der Methode, ich bin okay, du bist okay. Und es gibt zwei Erklärungsmodelle für mich dabei. Das Erklärungsmodell Nummer eins ist, dass es die tief eingesenkte Salesmanship bei den Amerikanern. Man könnte dem anderen doch auch was verkaufen und da ist man natürlich freundlich. Und der zweite Grund ist, der andere könnte bewaffnet sein und da ist man natürlich noch viel freundlicher. Ist das eine zutreffende Erklärung?
Also ich finde, das ist eine sehr hübsche Erklärung. Ja, nicht? Nun sind wir, glaube ich, alle dann doch bei möglichen Kontroversen, die wir haben, uns in einem Punkt einig, dass man in den Besitz des anderen kommt, den man gerne hätte, durch Handel. Ist ja ein kapitalistisches Grundmotiv, das absolut überzeugend ist. Der Markt und der Geldverkehr sorgt dafür, dass ich ohne Mord und Totschlag und Diebstahl an die begehrten Güter komme, die ich nicht habe, die der andere hat. Die Alternative dazu ist die Waffe. Ich kann in die da schießen und ausrauben. Wenn man vor dieser Alternative steht, dann hat man wirklich die Alternative Markt oder Waffen. Die Waffen haben mit dem Markt und der Selbstregulierung des Marktes eigentlich sehr wenig zu tun. Und Sie haben es ja schon gesagt, lieber Müller-Ulrich, das hängt natürlich mit historischen Dingen zusammen. In dem Maße, wie man eben von der Ostküste zur Westküste vorgegangen ist, herrschten in der Tat Wild-West-Verhältnisse. Dass man da sich bewaffnet hat, leuchtet ja ein. Wir leben aber jetzt 250 Jahre nach der Gründung der USA im Jahre 2026. Ähnliches gilt ja eben wirklich für die Verfassung, die mit vielen Amendments, aber ja immer noch die Altersspuren von 250 Jahren hat. Das war klasse damals, we proudly believe, Unabhängigkeitserklärung for all men are born equal und dergleichen mehr. Ist großartig, aber auf der operativen Ebene, wenn sie etwa Wahlmännersystem machen, dann ist das für das Pferdezeitalter ganz gut. Dann hat man eben so und so viele Bundesstaaten und dann satteln die ihre Pferde und reiten nach Washington und dann wird ausgezählt. Natürlich ist das Wahlmännersystem und das Gerrymandering, wie es heute betrieben wird, einfach schlechterdings nicht mehr adäquat fürs Internetzeitalter. Also ich denke, den USA steht eine große, große Reformdiskussion auf einer ganz strukturellen, auf einer ganz funktionalen, gar nicht auf einer ideologischen Ebene bevor.
Ich möchte hier etwas widersprechen, weil ich hatte eine sehr ähnliche Einstellung wie Sie, als ich in dieses Land kam und habe im Laufe der Jahre gelernt, durch viele Einwanderer, die ich kennengelernt habe, die Sache anders zu sehen. Zum einen empfinde ich hier eine Waffe nicht als Bedrohung, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, wenn hier irgendein Durchgeknallter in ein Restaurant kommt, in dem ich sitze und versucht, mich abzustechen, wo ich zum Beispiel in Deutschland völlig hilflos wäre, würde es hier 10 Leute geben, die eine Waffe am Körper hätten und im Zweifel versuchen würden, mich und die anderen Gäste in dem Restaurant zu verteidigen. Das ist ein Aspekt, aber ich habe noch etwas anderes hier kennengelernt. Ich habe zum Beispiel Freunde aus Kuba, ich habe Freunde aus Venezuela, ich habe Freunde aus Guatemala hier. Die sagen mir alle übereinstimmt. In unserem Volk begann eine Diktatur immer dadurch, dass der Diktator versucht hat, uns zu entwaffnen.
Konservative Amerikaner gucken so etwas wie das Dritte Reich an. Das Erste, was die Nazis natürlich gemacht haben, ist, die Juden zu entwaffnen. Und zur Reichskristallnacht gab es ein Gesetz, was im Prinzip alle diese Waffen, die seit dem Ersten Weltkrieg im Umlauf waren, eingesammelt hat, bis auf Parteimitglieder. Und die Amerikaner gucken sowas an und sagen, so beginnt die Diktatur.
Wir haben ja leider Gründe für die Annahme, dass die USA, viele Analysten stellen das ja fest, in einer Phase des semantischen Bürgerkrieges sind. Nicht? Die Spaltung ist so groß und der wechselseitige Hass, die Verachtung, das Nicht-Miteinander-Sprechen so groß, dass einem ganz anders werden kann, wenn ich mir vorstelle, dass es wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände nicht mehr nur auf der semantischen, rhetorischen, kämpferischen, ideologischen Ebene geht, für oder gegen Trump, sondern dass diese Parteien dann eben auch bewaffnet wären. Liebe Frau Heger, da wird mir ganz anders. Außerdem würde ich Sie bitten, nennen Sie mir einen Fall, wo das von Ihnen geschilderte Szenario, einen großen Anschlag, einen großen Attentat, einen Amoklauf an der Schule, an einem Flughafen, in der Stadt und so weiter wirklich verhindert hätte. Also wenn Ihr Szenario, das ja ein psychologisches Szenario ist, reale Relevanz hätte und man wirklich sagen könnte, aha, gegen eine böse bewaffnete Person helfen nur gute bewaffnete Personen und man könnte das statistisch beweisen, so und so viele Attentäter sind gehindert worden, das Böse zu tun, das sie vorhatten, weil es andere gute Bewaffnete gab, dann ist mir was entgangen. Bitte schicken Sie mir eine Liste, wo das gelungen ist.
Das Argument ist natürlich ein bisschen auch auf der virtuellen Ebene, denn möglicherweise verhindert allein schon die Tatsache, dass jeder weiß, da könnten so und so viele Bewaffnete im Restaurant sitzen, den einen oder anderen Anschlag. Also das erscheint mir zumindest aus psychologischer Sicht logisch. Semantischer Bürgerkrieg wurde gerade gesagt. Die USA haben ja tatsächlich Erfahrung mit Bürgerkrieg. Das ist ja auch etwas, was wir uns so nicht vorstellen können. Sicher, in der Schweiz hat es auch so etwas gegeben. Möglicherweise sind alle alten Staaten irgendwann mal durch solche sehr harten Auseinandersetzungen gegangen. Vielleicht 2, 3 Sätze zum amerikanischen Bürgerkrieg, bei dem es ja letztlich um das große Thema, ich sagte es vorhin, es ist eingeschrieben in die amerikanische Geschichte, der Rassismus, der Umgang mit Rassen. Bei diesem Bürgerkrieg ging es um Sklaverei, es ging um die eine Hälfte, die Nordstaaten gegen die Südstaaten und die Südstaaten, die wollten die alte Regelung gewissermaßen, dass man also schwarze Sklaven haben kann, beibehalten.
Man vergisst ja, dass die Republikaner, wenn man so will, die linkere Partei war, die Antisklavereipartei war und die Demokraten viel südstaatlicher waren. Also was sich da historisch verschoben hat, ist eine eigene historische Analyse wert. Die gibt's übrigens ja auch schon vielfach. Aber das ist eher jetzt in Klammern gesagt. Aber wir haben auf beiden Seiten, bei Demokraten wie bei Republikanern, immer solche gehabt, die den Bürgerkrieg provoziert haben und zugespitzt haben. Also bleiben wir mal bei den Republikanern, Nixon und dergleichen mehr. Oder die ausgeglichen haben. Man darf nicht vergessen, wie charmant und ausgleichend und populär eben Ronald Reagan gewesen ist. Das war der erfahrene Kommunikator, der Schauspieler und wenn man sich lustig macht, lauter B-Movies. Er hatte eine absolut ausgleichende Politik hingekriegt und war in allen Lagern und in allen Milieus einer der populärsten Präsidenten, die wir gehabt haben. Ähnliches gilt mit großen Einschränkungen für das Double. Ich sage bewusst Double, Kennedy und Johnson. Nicht? Die haben auf je ganz andere Art und Weise, mit ganz anderen Rhetoriken für Ausgleich gesorgt in einer sehr angespannten Zeit, wo die Rassentrennung wirklich aufgehoben wurde und zum Teil ja dann schwarze Mädchen mit Polizeischutz in die Schule reingeführt wurden dann. Und wir haben umgekehrt eben diejenigen, die eskalieren. Und dass wir im Augenblick in einer Phase sind der parteipolitischen, ideologischen Eskalation, wo man nicht mehr den erzdemokratischen und erzamerikanischen Satz unterschreibt, we agree to disagree. Also wenn es für mich einen Inbegriff geben sollte für das, was an den USA großartig ist, dann wäre es dieser Satz, we agree to disagree. Und wir sind heute so weit, dass man eben sagen kann, we disagree to disagree. Und wenn du anderer Meinung bist als ich, muss ich dich bekämpfen und mit der Waffe in der Hand, wenn es drauf ankommt. Und wenn man dann das Kapitol gestürmt hat und es gab dabei 5 Tote und ein paar Dutzend Verletzte, dann kann man die ja amnestieren. Die werden ja wohl noch das Recht haben, ein paar Leute zu erschießen, wenn sie das Kapitol spüren, sagt Trump wiederum. Dann ist das ultimativ eskalierend und ich finde inakzeptabel. Wenn Sie es akzeptabel finden, bin ich erstaunt.
Was ich denke, ist, dass der große Vorteil der Amerikaner ihr Motto United We Stand lautet. Das ist wirklich etwas, was man hier immer wieder erlebt. Das war ja schon, als sie damals die Unabhängigkeitserklärung formulierten, haben sie gewusst, United we stand, united we hang. Die hatten Angst. Was heißt Angst? Sie hatten sich über ihre Angst überwunden und haben gesagt, das ist wichtig, wir müssen das tun, weil sie genau wussten, wenn wir erwischt werden, wenn wir von den Engländern besiegt werden, dann werden wir alle hängen. Aber wir müssen es zusammen machen. Nur zusammen können wir uns jetzt von den Engländern frei machen. Also dieses United We Stand ist seit der Gründung Amerikas da. Und ich muss jetzt mal ganz profan werden. Was wir gerade jetzt zu der 250-Jahr-Feier Amerikas erleben, heute, aktuell, United We Stand, wir haben eine Fußball-WM in den USA. Und ganz Amerika feiert das. Und nicht nur die Amerikaner, auch die Touristen, die kommen, die von den Medien in ihren jeweiligen Ländern gewarnt wurden, kommt nicht nach Amerika, da wird's ganz schrecklich. Hier sind Instagrammer, YouTuber, hier sind Exer, hier sind Facebooker, die allesamt sagen, das ist großartig in diesem Land. Wir feiern dieses Land, wir haben nicht damit gerechnet. Es gibt einen Freddy, ein Deutschen, der auf X seine Reise durch Fußballamerika jetzt dokumentiert, der ist mittlerweile ins Weiße Haus eingeladen, weil er so viel Follower hat, weil er einfach sagt, das ist ein tolles Volk, wie die zusammenstehen, wie sie es schaffen zu feiern, wie sie es schaffen, hier eine tolle Zusammengehörigkeit zu entwickeln. Und ich glaube, das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten nicht zu sehr die Unterschiede, die natürlich da sind, die Konflikte, die natürlich da sind, ob es mit Rassismus da ist, ob es mit links, rechts, Liberalismus, konservativ da ist. United we stand. Zusammen kann Amerika alles erreichen, unter anderem vor 250 Jahren die Unabhängigkeit von England.
Ich will noch mal kurz, da wir gerade United We Stand hier gesagt haben, da habe ich mich auch zurückgehalten, um über Donald Trump weiter in den Ring zu steigen, weil Jochen Hörisch ja gerne polemisiert zu diesem Thema. Aber da können wir gerne uns darüber einigen, dass wir uneinig sind. Und das ist ja was Tolles. Die historische Last, die Sie vorhin angesprochen hatten, Jochen Hörisch, Sie hatten im Zusammenhang mit dem Wahlrecht gesagt, also die haben da Modernisierungsbedarf. Also da habe ich kurz nachgedacht, wer entscheidet das denn, wer Modernisierungsbedarf hat bei einem Land, was schon so alt ist? Ich meine, da hat sich natürlich etwas angesammelt, ich würde fast sagen, was ein heiliges Gewicht hat. Also Modernisierungsbedarf ist nur ein Wort, das ist leicht gesagt. Bei einem Land, was so viel Historizität mit sich bringt, da wäre ich da vorsichtig, weil das geht ja bis in alle Lebensbereiche und Formen hinein, dass das eben etwas Prägendes hat, dem sich die Menschen unterwerfen oder verpflichtet fühlen oder es auch aktiv weitertragen. Das ist natürlich was Großes. Die USA sind dadurch ein Weltreich geworden. Das Weltreich bröckelt jetzt, das wissen wir. Aber ich will zum Abschluss doch gerne nochmal fragen, was verdanken wir den USA? Also wenn wir uns mal kurz vorstellen, eine Welt ohne USA, was würde dann fehlen, Herr Hörisch?
Nun ja, ich habe ja schon erwähnt, auch wenn man ein kapitalismuskritischer Linker ist, wohin emigriert man, wenn es hart auf hart kommt? Nicht in die Sowjetunion, nicht nach Kuba, nicht nach China. Was weiß ich, vielleicht China? Kann man inzwischen
noch zu früh, kann man noch nicht wissen. Ja.
Why not nicht? Sondern eben in die USA. Es ist das Land der großen Freiheitsversprechen. Und diese Freiheitsversprechen werden im Großen und Ganzen auch eingehalten. Do it your way, nicht I did it my way oder sowas. Die ganze Popkultur fährt ja auch darauf ab und das ist schlechterdings großartig. Ein Wort zu Ihrem Punkt, dass die USA ein Land von Historizität geprägtem Charakter sind. Erzählen Sie das mal einem aus Großbritannien, nicht? Die sind lumpige 250 Jahre alt.
Ja.
Das ist ja nun nichts im Vergleich zu Italien, Frankreich, Friedrich Barbarossa.
Achtung, hier spricht ein Schweizer.
Europa, nicht? Amerika, du hast es besser, sagt Goethe. Warum? Weil Amerika keine große Geschichte hat, sondern sich immer wieder neu erfunden hat. Und ich sage jetzt was total Banales. Amerika hat ja auf den Umschwung mit neuen Technologien, ob das jetzt Kühlschränke sind oder Fernsehgeräte oder Autos oder eben das Internet oder das iPhone, mit einer Innovationskraft reagiert, die schlechterdings atemberaubend ist. Dass in Kalifornien die Post abgeht, wir merken das ja im anachronistischen Deutschland, da können wir nicht ansatzweise mithalten. Und unser ganzer Stolz, die Automobilindustrie, die ist im Augenblick sowas von erodiert und eben wohl nicht nur im Augenblick, sondern strukturell auf mittlere Frist, dass einem nur ganz schwindelig werden kann. Die USA haben diese Innovationskraft und sie könnten sie natürlich auch im politischen Bereich haben und gerade auch im medialen Bereich. Also wir haben da eine Medienrevolution, die enorm ist. Interessant ist ja, dass die alten Printmedien eben auch jetzt sehr politisiert werden und von Multimilliardären aufgekauft werden. Wir haben, da werden wir auch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, ja keinen mächtigen, Sie würden sagen übermächtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den USA, sondern wir haben eben die Möglichkeit, meinungsbildende Medien hochgradig zu kaufen. Nicht? Dann kauft sich eben Bezos oder kauft sich Elon Musk X und nennt dann eben Twitter X und dann hat er eben seine Plattform. Also die USA reagieren ja auf historischen Wandel mit einer Kraft, mit einer Lust, die enorm ist. Warum dann bitte sehr nicht, was politische Strukturen und Entscheidungen und Funktionen angeht?
In Italien gab es Berlusconi, in England Rupert Murdoch. Ich glaube, es ist nicht neu, dass reiche Männer sich Einfluss in den Medien kaufen. Das ist jetzt für mich, hat nichts mit Amerika zu tun. Das ist wirklich etwas Übergreifendes, Weltübergreifendes, dass es heute einen Reichtum gibt, der ausufert und der sich viel erkaufen kann. Aber in Amerika gibt's immer noch das eine und das andere. Und es gibt hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, NPR zum Beispiel. Der ist leider genauso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland sehr einseitig ausgerichtet von den, ich glaube, 80 Mitarbeitern der politischen Redaktion vom NPR hier in Amerika sind 80 in der Demokratischen oder der Independence-Partei registriert. Das ist jetzt nicht ausgewogen. Und das ist ähnlich in Deutschland. Ich glaube, in Amerika, wir haben hier Fox und CNN. Wir haben beides. Wir können uns auf beiden Kanälen informieren. Das fehlt in Deutschland ein wenig. Und wir haben jetzt mit Twitter, als Elon Musk damals Twitter gekauft hat, heute heißt es X, hat er dafür gesorgt, dass auch die Konservativen wieder eine Plattform nutzen können. Sie sind ja vorher, ich meine, Trump war eliminiert von dieser Plattform. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht so, dass da nur eine Meinung geriert wird. Es ist auch vielleicht einfach so, dass hier sowohl die eine als auch die andere Seite Unterstützung von reichen Menschen bekommt. Und das ist vielleicht gar nicht das Schlechteste. Ich möchte übrigens noch ein Wort zu Trump zum Schluss sagen, weil das ist auch noch eine News und wir bringen ja auch gerne mal Neuigkeiten. Trump hat zurzeit wirklich gute Laune. Es wird nämlich jetzt direkt nach den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten am 9. Juli das erste Mal ein Flughafen nach ihm benannt werden. Und zwar in Palm Beach. In seiner Heimat wird der Palm Beach International Airport PBI, wie er bis jetzt offiziell heißt, in President Donald J. Trump International Airport umbenannt werden. Und der wird dann die offizielle Kodierung DJT bekommen, also DJT, wie Donald J. Trump.
Sehr schön.
Und insofern ist auch Donald Trump in Feierlaune am heutigen Tag.
Also ich alter Kulturkonservativer gehe immer noch davon aus, dass man zu Lebzeiten öffentliche Plätze, Institutionen, Schulen, Hochschulen nicht nach irgendwelchen bedeutenden Leuten benennt. Wenn man tot ist, dann kann man das machen, aber nicht zu Lebzeiten. Aber vielleicht bin ich dazu konservativ.
Ja, also es gibt sicher Beispiele dafür. Der Ronaldo Airport in Madeira wäre zum Beispiel einer, der auch mit lebenden arbeitet. Aber jetzt können wir ja künftig sagen, wenn wir von München nach Palm Beach fahren, wir fliegen von Franz Josef Strauß zu Donald J. Trump. Das war eine Sondersendung zum 4th of July, zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Und ganz herzlichen Dank unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger, dem Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch und dem Kontrafunk-Redakteur Colin McMahon. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.